Von unten im Gespräch. Diskussionen, Interviews, Gesprächsrunden zu aktuellen Themen. Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unten im Gespräch. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara. Es ist einer der größten Korruptionsfälle der jüngeren Grazer Stadtgeschichte und er ist bis heute nicht aufgeklärt. Seit über 4 Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen die ehemalige Führungsspitze der Grazer FPÖ. Im Zentrum der Verdacht, dass Partei- und Clubgelder systematisch zweckentfremdet wurden, und zwar über die gesamte Gemeinderatsperiode seit 2016. Bekannt wurde der Skandal kurz nach der Gemeinderatswahl im Herbst 2021. Die gesamten Spesenabrechnungen der Grazer FPÖ wurden anonym an die Presse sowie an ehemalige Gemeinderatsmitglieder linker Parteien weitergegeben. Der damalige Clubfinanzreferent Matthias Eder erstattete daraufhin Selbstanzeige und hinterlegte zur Schadenswiedergutmachung 700.000 Euro innerhalb weniger Tage bei der Staatsanwaltschaft. Vizebürgermeister Mario Eustachio und Clubobmann Armin Sippel traten zurück. Die gesamte damalige Parteispitze löste sich de facto auf. Was zunächst als Spesenaffäre rund um 500.000 Euro begann, nahm rasch weit größere Ausmaße an. Am Ende stand die Summe von rund 1,8 Millionen Euro an Clubförderungen im Raum, die nicht mehr nachvollziehbar zuordnenbar waren. Die dokumentierten Ausgaben lesen sich wie ein Sittenbild. Spesenbelege für Skiurlaube, teure Weine, Barbesuche, üppige Restaurantabrechnungen, regelmäßige Bargeldbehebungen von mehreren tausend Euro ohne Belege. Geld floss außerdem an nahestehende Vereine und Burschenschaften, unter anderem an die schlagende Verbindung Marco Germania sowie an ein Sommerfest der Rechtsextremen und vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands als neofaschistisch eingeordneten Identitären. Im Frühjahr 2022 musste der Fall von der Staatsanwaltschaft Graz an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt abgegeben werden, wegen Anscheins der Befangenheit. Auch FPÖ-Landesparteichef und nun Landeshauptmann Mario Kunasek geriet ins Visier der ErmittlerInnen. Gegen ihn wurde wegen des Verdachts möglicher Beitragstäterschaft durch Unterlassens ermittelt. Die Aufklärung gestaltet sich seither äußerst zäh. Mittlerweile liegt das 4. Gutachten eines Wirtschaftsprüfers vor, das auffällige zeitliche Überschneidungen zwischen Bargeldbehebungen von Parteikonten und Einzahlungen auf Privatkonten der Beschuldigten dokumentiert, ohne zweifelsfreie Beweise jedoch. Erschwert wird die Beweisführung dadurch, dass laut Staatsanwaltschaft zahlreiche Belege vernichtet wurden und die Buchhaltung von Stadtpartei und Club teils unvollständig oder fehlerhaft geführt wurde. Das liegt auch daran, dass die ersten Hausdurchsuchungen erst ein Jahr nach Bekanntwerden des Spesenskandals stattfanden. Der Finanzskandal entwickelte sich aber auch noch in ganz andere Richtungen. Am Rechner des zurückgetretenen Grazer Gemeinderats Roland Lohr wurde Kindesmissbrauchsmaterial sichergestellt. Er wurde dafür rechtskräftig zu einer Geld- und Haftstrafe verurteilt. Parallel dazu stand ein ehemaliger FPÖ-Burschenschafter und Bruder eines hochrangigen Parteifunktionärs vor Gericht. Ihm wurden Herstellung und Verkauf von Crystal Meth sowie sexuelle Straftaten an einer wehrlosen Person vorgeworfen. Auch dieses Urteil ist inzwischen rechtskräftig. Im Dezember 2025 kam ein eigener Zivilprozess gegen Eustachio hinzu. Auch hier lückenhafte Belege, widersprüchliche Aussagen. Mehr als 4 Jahre nach Bekanntwerden des Skandals und kurz vor der kommenden Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni 2026 ist im Hauptverfahren um die 1,8 Millionen Euro noch immer keine Anklage erhoben. Laut aktuellen Umfragen soll die FPÖ in den kommenden Gemeinderatswahlen trotzdem um rund 5% zulegen. Und genau hier setzt unsere heutige Frage an. Trotz dieses langjährigen, vielschichtigen Skandals bleibt die FPÖ in Umfragen und Wahlergebnissen stark. Wie passt das zusammen? Alieren Renklios ist freier Journalist und Lyriker. Im Jänner 2025 haben sich Alieren und ich gemeinsam auf die Recherche zu dieser Frage gemacht. Ihr hört im folgenden Beitrag Ausschnitte eines Interviews mit Daniela Ingruber. Sie arbeitet am Institut für Strategieanalysen zu den Themen Demokratieverständnis, Vertrauen in Demokratie, ethische Medien und beschäftigt sich mit Social Media und KI. Außerdem haben wir mit den Ex-FPÖ-FunktionärInnen Alexis Pascutini und Claudia Schönbacher gesprochen, sowie mit zahlreichen FPÖ-WählerInnen in unterschiedlichen Wirtshäusern. Mein Kollege Alerien Renklies fragt Politikwissenschaftlerin Daniela Ingruber:
Warum scheinen politische Skandale der ÖVP oder den Grünen viel, viel mehr zu schaden als der FPÖ? Was sind da die Gründe?
Das ist eine Frage, die sich tatsächlich sehr viele Wissenschaftler und nicht nur Wissenschaftler stellen, und das schon seit längerer Zeit. Ich denke, es ist ein Mix aus verschiedenen Dingen. Da ist einerseits die Schwäche der anderen Parteien. Das wird immer so als das Hauptargument gebracht. Ich glaube, dass es aber nicht so sehr die Schwäche der Parteien ist, sondern mehr die Schwäche, einen Kommunikationsfaden mit der Bevölkerung aufzunehmen. Das hat auch ganz, ganz viel mit der Pandemie zu tun. Ich nenne das als Ausdruck dann immer diese Plexiglas-Politik, weil damals die Politiker hinter Plexiglas mehr oder weniger verschwunden sind und keinen Kontakt mehr zur Bevölkerung hatten. Und während es die FPÖ über Social Media sehr, sehr gut verstanden hat, diese Kommunikation mit der Bevölkerung eigentlich noch zu fördern, ist es den anderen Parteien überhaupt nicht gelungen. Die haben sich zurückgezogen hinter Pressekonferenzen, hinter Mikros, und da ist sehr, sehr viel verloren gegangen. Das andere ist, dass in Österreich, und ich denke nicht nur in Österreich, Politiker und Politikerinnen ein sehr schlechtes Image haben. Sie gehören, ich glaube, nach den Waffenhändlern sogar zur unbeliebtesten Berufsgruppe überhaupt. Das heißt, wenn Politiker etwas Dummes oder wie im Falle der FPÖ immer wieder etwas ganz Katastrophales tun, dann sagt die Bevölkerung, naja, wie soll es auch anders sein, Politiker sind so. Und viele der Skandale interessieren die Leute auch nicht. Also Korruption ist leider in Österreich so bekannt, man sieht das auch in den österreichischen oder in den internationalen Statistiken, dass es keine Rolle spielt. Deshalb wird man nicht abgewählt. Und wenn jemand Nazi-Lieder singt, Symbole, auch verbotene Symbole benutzt, dann sagen die meisten, ja, das ist ja nicht so wichtig. Also da hat die österreichische Bevölkerung offensichtlich ganz wenig Bewusstsein dafür, was sicher auch damit zusammenhängt, dass bei uns politische Bildung einfach viel zu wenig in den Schulen betrieben wird. Und zu den Grünen vielleicht noch, weil sie mich danach gefragt haben. Die Grünen werden ja, und das kennt man auch aus Deutschland, besonders gerne abgestraft, weil zum Teil ja ihre Forderungen sehr unbequem sind. Alles, was mit Klima zu tun hat, heißt, ich muss mich selbst beschränken. Alles, was mit Menschenrechten zu tun hat, heißt, ich muss politisch korrekt sein. Das heißt, ich muss mich anstrengen, und es ist unbequem. Wenn dann irgendjemand von den Grünen etwas unter Anführungszeichen anstellt, dann denkt man sich, naja, jetzt habe ich einen Grund, jetzt kann ich draufhauen. Ja, also dann, die sind eh schon unbeliebt, und dann funktioniert das ganz gut. Und was wir halt in letzter Zeit auch sehen, und das kommt auch der FPÖ zugute, ist, dass ein Gangster-Image in der Politik immer beliebter wird und auch beliebter beim Publikum. Also wenn ich an so Art Cowboy-Helden denke, wie einen Musk, wie einen Trump oder auch jetzt sogar den Andrew Tate, dann ist das eine ganz neue Art von Politikern, und die können tun, was sie wollen.
Auch die Ex-FPÖ-Abgeordnete Claudia Schönbacher hat in Gesprächen mit Personen aus der Bevölkerung den Eindruck, dass PolitikerInnen einen sehr schlechten Ruf haben.
Die meisten Leute kennen jetzt da nicht den Unterschied zwischen einem Bezirksrat, einem Gemeinderat, einem Stadtrat oder sowas, sondern die wissen einfach, was ist ihre alltägliche Situation, was lesen sie in der Zeitung, was bedeutet das für mich selber. Und man ist halt selber, man will halt auch ehrlich sein, und man zahlt seine Steuern, und wenn man was falsch macht, muss man Strafe zahlen. Also erwartet man sich das auch von einem Politiker, von dem man regiert wird. Aber der Glaube, dass die Leute, die Politiker ehrlich sind, ist bei der Bevölkerung anscheinend nicht da.
Alexis Pascutini, ehemaliger FPÖ-Gemeinderat und langjähriges Parteimitglied, sieht ebenfalls eine Mitschuld bei allen anderen Parteien.
Also was ich mich gerade frage, ist halt so Meth-Labor, kriminelle Vereinigung, Kinderpornografie, Suizid, das sind ja auch Themen, die eigentlich die breite Bevölkerung erreichen, die man polarisieren könnte. Und warum erreicht das die Leute nicht?
Also, weil andere das ist ja politische Parteien nichts, aber auch gar nichts dazu gesagt haben. Das muss man wirklich so sagen. Also ich habe auf Bundesebene die Stefanie Crisper von den NEOS, die sich wirklich redlich darum bemüht hat, in diesem ganzen Verfahren etwas aufzuklären. Also ja. Und dann hat es noch den Andreas Hanger gegeben, der eben auf Bundesebene für die ÖVP versuchte, das Thema in einen U-Ausschuss zu bringen. Ja? Aber das waren zwei Abgeordnete von 183 und es hätte auch viele andere Politiker gegeben, die sich dazu nie geäußert haben. Und das finde ich so verdammt schade. Und auch gerade in der Steiermark, bei der Landtagswahl, war dieser Korruptionsverdacht, dieser ganze Korruptionsfall kein Thema.
Claudia Schönbacher, FPÖ-Gemeinderätin während der Gemeinderatsperiode, in der die Spesengeldveruntreuung stattgefunden hat, und Gründungsmitglied der FPÖ-Abspaltung Korruptionsfreier Gemeinderatsklub, sieht auch die Rolle der FPÖ-Bundespartei als Grund des Erfolgs der FPÖ trotz der Korruption.
Also erfahrungsgemäß ist es immer so gewesen, solange ich in der FPÖ war, dass wir immer auch mit dem Bundestrend gut mitgeschwommen sind. Egal, ob es jetzt die Wirtschaft gewesen ist, die Wirtschaftskammerwahl oder sonstiges, haben wir im Bund ein gutes Ergebnis gehabt, hat sich das auch in den anderen Ebenen wiedergespiegelt. Und das ist die eine Geschichte. Das andere, glaube ich, einfach Mario Konasek hat gute Beliebtheitswerte. Das ist mir aufgefallen, weil eigentlich kaum etwas Negatives von ihm in den Zeitungen gestanden ist. Und ich kann mir nicht erklären, warum den Leuten das mehr oder weniger egal ist. Ja, entweder denken sie wirklich, die Korruption hat eh schon so um sich gegriffen, dass es eh egal ist, wen ich wähle. Das könnte ein Grund dafür sein. Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Oder es war einfach der Wunsch der Veränderung einfach viel größer. Weil ob die jetzt korrupt sind und das gewisse Gelder auf sich verteilen oder nicht, hat dann auf die Lebensrealität eines jeden Einzelnen tatsächlich nicht wirklich eine Auswirkung oder keine spürbare Auswirkung, so wie es jetzt zum Beispiel Corona-Maßnahmen gewesen sind, weil da plötzlich sich ja jeder für Politik interessiert, weil da hat man sofort gespürt, dass das Ganze eine Auswirkung hat.
Pascodini meint auch, die FPÖ verfolge gezielte Strategien, um den Korruptionsskandal in der Wahrnehmung ihrer WählerInnen zu delegitimieren.
Also ich glaube, zum einen wissen sehr, sehr viele nicht von diesem Korruptionsskandal, weil der wird halt doch nur unter Anführungszeichen in der kleinen Zeitung, im Standard, im Profil sehr gut dargestellt, aber das ist halt eine sehr beschränkte Leserschaft. Ja. Wenn auch die Krone ab und zu was macht, aber das sind halt die alten Zeitungen. Auf Social Media findet man dazu halt gar nichts zu diesem Finanzskandal, gleich oder sehr, sehr wenig. Also ich glaube, dieser Finanzskandal kommt in der Breite der Bevölkerung zum einen nicht an. Und zum anderen, natürlich hat man die Gegenstrategien, wo man natürlich sagt, da wird angepasst, die linke Justiz, ja, ich höre die ganze Zeit anonyme Anzeigen. Also bei diesem FPÖ-Skandal spricht Konasek immer davon und auch als Dacke von anonymen Anzeigen. Also die Anzeigen, die im Akt sind, ja, das sind meine Anzeigen, da steht sogar mein Name drauf. Also das ist nicht anonym, also das, was wir einbringen und vorlegen, ist keinesfalls anonym. Dann gibt es anonyme Eingaben, die gibt es schon, das sind diese Witzeingaben, ja, die sind für das Verfahren relevant. Ja. Diese Sachverhalte, aufgrund deren ermittelt werden, ist zum einen die Berichterstattung von Bernd Hecke von vor 3 Jahren und zum anderen meine offiziellen Eingaben, wo wir etwas darlegen. Aber man schafft so einen Narrativ, da gibt es anonyme Anzeigen, da gibt es die linke Justiz, da gibt es ganz böse Mächte, die jetzt die unschuldige FPÖ verfolgen und ignoriert völlig, dass es ja eigentlich für 750.000 Euro sogar einen geständigen, wichtigen Mann oder früher wichtigen Mann der FPÖ gibt, also ich habe eine 3/4 Million gestohlen.
Wir haben mit Daniela Ingruber auch über die Auswirkungen des Ibiza-Skandals gesprochen und fragen sie, wieso der Grazer Skandal trotzdem so viel weniger Aufmerksamkeit bekommen hat und was ein Opfermythos damit zu tun hat, den korrupte PolitikerInnen versuchen aufzubauen.
Weil wir jetzt nochmal Ibiza erwähnt haben, das hat mich auch irgendwie sehr überrascht, dass ich den Eindruck hatte, der Ibiza-Skandal war schon sehr gravierend, aber was in Graz passiert ist und was jetzt in Graz noch für einen Rattenschwanz dazukommen ist mit Kindesmissbrauchsdarstellungen, Meth-Produktion und Verkauf, Vergewaltigung einer wehrlosen Person, schwere Nötigung, das sind alles Themen mit Drogen, mit Kindesmissbrauch, wo die FPÖ sagt, das machen ja nur das macht nur eine andere Menschengruppe und das sind ja alles Themen, die die FPÖ ja ganz, ganz von sich wegweist. Und trotzdem hat dieser Skandal in Graz, der eigentlich ja auch, kann man sagen, schon steiermarksweit sich erstreckt, so wenig Aufmerksamkeit bekommen. Wie kann das sein?
Die FPÖ hat es da, glaube ich, sehr, sehr gut geschafft, so ein bisschen in den Opfermythos hineinzukommen. Also alle sind gegen uns und alle unterstellen uns Dinge, die sie selber tun und nur bei uns sind sie so gemein. Das ist das eine. Da sind wir wieder bei dem, es sind eh alle böse, aber warum trifft's nur uns arme, arme FPÖler? Und dann ist es so, dass die Liste dieser Verbrechen inzwischen so groß ist, dass sie nicht mehr glaubwürdig ist.
Ja, es erinnert an mafiöse Strukturen. Aber interessant, weil das ist uns gestern auch öfter begegnet. Ja, sie sind ja alle gegen den Kickl. Sie sind ja alle gegen ihn. Mhm. Und er ist für uns. Also da gibt es ja auch dieses berühmte Wahlplakat von Haider, das Björn Höcke, glaube ich, sogar damals nachgemacht hat. Und da strach er auch mit, sie sind gegen mich, weil ich für euch bin. Und genau. Das ist wirklich so was, was sich in den Gesprächen auch echt als Einstellung gestern ein bisschen wiedergespiegelt hat.
Genau. Und Kickl hat ja für den Haider zum Teil die Werbung gemacht. Also er hat ja diese Wahlslogans unter Haider geschrieben. Damit ist er ja eigentlich in der Politik etwas größer geworden. Zunächst im Hintergrund, aber zumindest mächtiger ist er dort geworden. Das heißt, viele dieser Sprüche von damals gehen schon auf das Konto von Kickl.
Sie haben jetzt was ganz, ganz Interessantes in einem Nebensatz gesagt. Und zwar, dass diese Liste so lang geworden sei, der Skandale und Vergehen, dass sie nicht mehr glaubhaft ist. Können Sie das bitte nochmal ausführen? Woraus Sie diese Aussage speisen? Aus welchen Erfahrungswerten?
Weil ich immer wieder in Interviews höre, dass wenn ich dann so eine Liste mache, wie Sie sie auch vorhin genannt haben, dass dann die Leute sagen, ja, aber das kann ja alles gar nicht stimmen, weil wenn das stimmen würde, dann wären Sie ja schon verhaftet. Dann wären sie ja schon im Gefängnis. Und weil sie das nicht sind und weil sie nicht verurteilt sind, kann es also nur sein, dass es böse ist. Und wenn man das dann zusammengibt mit dem, dass auf der Social-Media-Ebene wiederum dieser Opfermythos besprochen wird, und das heißt, wir haben das alle nicht getan und der eine, der es getan hat, den sind wir eh schon losgeworden und jetzt bleiben wir als die Reinen und die Guten übrig. Wenn die beiden Dinge zusammenkommen, dann setzt das einfach bei der Bevölkerung aus und sie sagen, naja, also dann kann das alles nicht wahr sein. Etwas Ähnliches, aber auf einer viel geringeren Ebene, versucht ja auch immer wieder die ÖVP. Ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit einem ÖVP-Regionalpolitiker, der mir sagte, alle anderen Politiker können tun, was sie wollen, aber wir, egal was wir tun, auf uns wird immer draufgehaut. Ja.
Mein Kollege Alieren Renkliers und ich sind für unsere Recherche im Februar 2025 bewusst in Lokale in Graz gegangen, in denen wir nach FPÖ-WählerInnen gesucht haben und sie auch gefunden haben. Wir haben sie gefragt, wieso die FPÖ trotz der permanenten Korruptionsskandale ihre Stimme bekommt.
Inwiefern spiegelt sich das in Erhebungen wider, dass vor allem der Rassismus, den die FPÖ bedient, die Leute über Korruptionsskandale hinwegsehen lässt?
Wir haben sie dann auch auf Korruption angesprochen und die Aussage war, wie Sie das vorher schon erwähnt haben, naja, die Politiker sind alle gleich. Sie sind in allen Parteien gleich. Und wir haben dann auch versucht, ein bisschen rauszufinden oder nachzufragen, okay, was unterscheidet die FPÖ dann? Warum dann trotzdem die FPÖ? Und da ist es dann halt meistens in so eine Richtung gegangen.
Ja, ich denke, dieser Rassismus oder prinzipiell Fremdenfeindlichkeit, da ist schon ziemlich lange in Österreich ein Damm gebrochen. Und auch das ist wieder ein Vermischen von zwei Dingen. Das eine ist diese Hetze, wie gesagt, die macht sich bemerkbar und je öfter sie wiederholt wird, desto eher wird sie Normalität. Und das andere ist ein Jammern über Dinge, die leider wegen der nie wirklich durchgeführten Integrationspolitik in Österreich tatsächlich schiefgelaufen sind. Also niemand kann leugnen, dass wir zum Beispiel in Wien, aber auch in anderen Teilen von Österreich ein Problem in den Schulen haben, dass die Lehrer überfordert sind, dass zu wenig Geld für Bildung da ist, dass da etwas schiefgegangen ist, auch in anderen Bereichen. Und anstatt dass andere Parteien dafür sorgen, dass diese Integrationspolitik tatsächlich jetzt stattfindet und alle Teile der Bevölkerung an Bord geholt werden, hauen ja auch inzwischen andere Parteien auf das Thema drauf, und zwar auch in Form von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Und wir wissen, das Original ist immer besser als die, die sie nachmachen. Das heißt, da ist die FPÖ einfach glaubwürdiger und hat da einen tatsächlichen Vorteil. Ich bin, wenn ich Interviews mache, für Umfragen oder so und dann auch qualitative Interviews, bin ich selber immer wieder schockiert, wie viele Menschen, die selber in einem ganz sicheren Einkommen sind, die sichere Positionen haben, die gebildet sind, auch immer mehr der Meinung sind, wir haben eine Überfremdung, eine sogenannte, ich finde das Wort an sich ja schon schrecklich, in Österreich. Das heißt, auch das wird langsam zum Mainstream, dieses Gefühl, da kommen Menschen von irgendwoher, weil genau benennen tut es ja dann auch niemand, und die wollen uns etwas wegnehmen, die wollen uns verändern und unsere ganze Gesellschaft wird sich ändern. Und damit ist es der FPÖ einfach gelungen, in den Mainstream so weit hineinzugehen, dass es schon eine sich verfestigende Meinung ist. Und da ist es ganz schwer, noch etwas dagegen zu machen. Also da wird auch eine ganz, ganz große Aufgabe in der politischen Bildung, auch bei den Medien, auf uns zukommen.
Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße.
In unseren Gesprächen mit FPÖ-WählerInnen hat sich auch eine weitere Motivation als grundlegend erwiesen. Je schlechter und prekärer die Lebenssituation, desto eher sind Menschen anfälliger für eine Rhetorik der Sündenböcke und auch Verschwörungstheorien. Und genau darauf zielt die FPÖ ab. Die Strategie passt auch gut zusammen mit einer FPÖ-Politik, die zwar propagiert, sich für benachteiligte Bevölkerungsschichten einzusetzen, aber sobald sie an der Macht sind, nur Politik für die Reichsten der Reichen macht. In allen Wirtshäusern und den meisten Gesprächen sind uns jedoch die gleichen Denkmuster begegnet.
Den Leuten ist ganz klar, dass irgendwie wir soziale Probleme haben, Umverteilungsprobleme vielleicht sogar haben, aber dann statt zu sagen, okay, die Löhne müssen hoch als allererstes, fokussieren sie sich darauf zu sagen, Arbeit muss sich wieder lohnen, und das bedeutet, Leute, die nicht arbeiten können, von denen sie denken, sie wollen alle nicht arbeiten, müssen weniger kriegen. Das bedeutet, wir korrigieren nicht das Mindestgehalt, sondern wir setzen die soziale Sicherung herab, und da interessiert uns einfach, wie die politische Dimension danach ist, wie sich das konstruiert, dass die Leute da viel eher in diesen Neiddiskurs hineingeraten, als einfach zu sagen, okay, wir machen einfach eine ordentliche Sozialpolitik, und für die setzen wir uns auch ein, und wählen eben keine Partei, die ja vorhat, die Sozialsysteme massiv kaputt zu sparen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir wissen natürlich zunächst aus sehr vielen Studien und das schon seit Jahrzehnten, dass es leichter ist, nach unten zu schlagen als nach oben. Das Zweite ist, dass diese Neiddebatte einen ganz eigenartigen Aspekt hat, nämlich dass es inzwischen so weit ist, dass Menschen, und auch das ist über Studien bewiesen, lieber haben, dass sie selbst auf etwas verzichten müssen, anstatt dass andere von etwas einen Vorteil haben. Das heißt, ich nehme in Kauf, dass das Arbeitslosengeld sinkt, auch mit dem Wissen, dass ich selber eines Tages arbeitslos werden könnte, aber ich gönne den anderen das Arbeitslosengeld nicht, und deshalb nehme ich in Kauf, dass es auch für mich vielleicht irgendwann schlechter wird. Das ist so absurd, dass man sich nicht vorstellen kann, aber es wurde immer wieder auch in Interviews, in Studien bewiesen, dass es so in diese Richtung ist. Und dann gibt es natürlich im Moment so eine Bewegung, dass Reichtum und alles, was damit zusammenhängt, wieder etwas wird, was die Leute fantastisch finden und was sie anbeten und bewundern, während es vor, also zumindest in den 60ern, später 60er, 70er Jahre so war, dass man Menschen mit viel Geld weniger vertraut hat und dass man da auch so ein Gefühl dafür hatte, wir anderen müssen uns vereinen, also nicht unbedingt Proletarier, vereinigt euch, aber doch so etwas in dieser Art. Man hatte ein Verständnis dafür. Und jetzt in dieser ganzen Individualisierung, die wir auch spüren, glaubt man eher den Reichen, weil die gelten als erfolgreich und die müssen ja etwas richtig gemacht haben, sozusagen.
Also ich habe noch eine Sache, die ist auch bezogen auf unsere Erfahrungen gestern. Und zwar haben sehr, sehr viele Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen von Bruno Kreisky und der Kreisky-Ära geschwärmt. Und wir hatten tatsächlich die Situation, dass uns also wirklich ein FPÖ-Mitglied und FPÖ-Wählerinnen gesagt haben, was wir uns wünschten, wäre eigentlich eine SPÖ, die gute Arbeit macht. Und das gibt's aber nicht, und da haben sie auch nicht Vertrauen darauf, wie das gerade aussieht. Und deswegen FPÖ, so, die sollen das jetzt mal probieren, die ÖVP und FPÖ. Wir vertrauen denen jetzt nicht unbedingt viel mehr, aber lass sie doch mal machen. Und da interessiert uns zweierlei. Also wie erklären Sie sich, dass diese Schwärmerei für die SPÖ zustande kommen kann bei FPÖlern? Und andererseits aber auch, gibt es eigentlich, wie stehen die Daten dazu von wirklich über 30, 40 Jahre gesehen, Abwanderungen aus dem sozialdemokratischen Milieu hin zu der Freiheitlichen Partei?
Die SPÖ ist inzwischen eindeutig nicht mehr die Partei der Arbeiter und Arbeiterinnen und auch nicht mehr die Partei der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Ein Großteil der Arbeiter hat bei der letzten Nationalratswahl die FPÖ gewählt statt der SPÖ. Also für die SPÖ muss dieser Befund ganz entsetzlich sein, weil ihnen da ihre Hauptwählerschaft verloren geht. Sowohl die SPÖ als auch in noch höherem Maße die ÖVP leben hauptsächlich von älteren Menschen, die schon in Pension sind. Das ist einmal das eine. Und deshalb ist es auch klar, dass unter den FPÖ-Wählern und Wählerinnen Kreisky-Anhänger sind. Ich komme gleich noch einmal zum Mythos Kreisky, das ist dann noch einmal was anderes. Aber das sind zum Teil wirklich ehemalige SPÖ-Wähler, die so enttäuscht sind und die gewechselt haben, weil sie das Gefühl haben, die SPÖ vertritt sie nicht mehr. Das sind auch solche Politiker schuld, unter anderem wie ein Herr Gusenbauer, der in der Öffentlichkeit sich mit seinen Eskapaden mit Barolo zu trinken und einem sehr vornehmen Leben überhaupt nicht mehr zum Bild der Sozialdemokraten oder, wie es damals noch geheißen hat, der Sozialisten gepasst haben. Das heißt, da ist auch schon rein optisch hat eine Veränderung stattgefunden und die SPÖ-Politiker und Politikerinnen wurden dadurch, egal ob sie so gehandelt haben oder nicht, immer weniger glaubwürdig. In letzter Zeit war die SPÖ sowieso mehr mit sich selber beschäftigt als mit irgendetwas anderem und hatte überhaupt keine Zeit, noch gute Politik zu machen. Also die haben sich eher gegenseitig geschlagen als umgekehrt und haben sich nicht nach außen gerichtet. Das ist das andere. Und dann ist natürlich Bruno Kreisky, der hatte dieses Glück, dass er zu einer Zeit Politiker war, als es einen Aufschwung gab, ging es den Österreichern und Österreicherinnen gut. Und da war auch zum ersten Mal so, dass Menschen, die weniger verdienten, konnten sich leisten, ihre Kinder zu einer guten Ausbildung zu schicken. Sie konnten sich zum ersten Mal selber vielleicht ein Gartenhäuschen leisten oder in einen besseren Lebensstandard kommen. Damals waren viel weniger Probleme wirtschaftlich, als wir sie heute haben. Und davon hat er auch gelebt. Er hatte dann noch dazu so ein unglaubliches Charisma. Also das sieht man auch selbst, wenn man sich alte Aufnahmen anschaut. Das hat er einfach können. Er hat es auch noch geschafft, worüber ich vorhin schon gesprochen habe. Er hat immer so vermittelt, dass er das für die Bevölkerung macht und dass er die Bevölkerung nicht nur mitdenkt, sondern in ständigem Kontakt ist. Und das schaffen alle derzeitigen SPÖ-Politiker und Politikerinnen nicht in diesem Maße.
Also das, was wir jetzt bisher haben, ist ja viel so eine Analyse dessen, wie halt die Menschen manipuliert werden und deswegen nach rechtsextremen Positionen hin tendieren. Wenn wir aber, und ich glaube, das ist wirklich eine Seite der Medaille, aber die andere Seite ist halt auch, dass die Leute Menschen sind, die sich Gedanken machen und Wahlentscheidungen treffen. Und wie erklären Sie sich das dann nochmal, wenn wir diese Seite verstärkt in den Fokus nehmen, dass die Leute da, wenn wir sie halt eben als Akteure ihrer Lebenswirklichkeit auffassen, diese Entscheidungen treffen, zu sagen, okay, also ich will nicht höhere Löhne, ich will, dass andere sie wegbekommen. Ich sehe nicht, dass Österreich ohne die Leute aus den ehemaligen jugoslawischen Staaten heute halt einfach ein ganz anderes Land wäre und halt viele Gebäude nicht stehen würden, weil auf dem Bau Arbeiter gefehlt hätten und so weiter. Und dass das nicht so betont wird und dafür halt einfach, dass man zum Kebab geht, sich den Döner holt und danach über Ausländer hetzt. So, das also diese Absurdität. Also wie erklären Sie sich das aus so einer Perspektive, wo man versucht, mehr die Leute halt nicht nur in der Manipulation, die faktisch stattfindet, zu sehen?
Also erwiesenermaßen sind unter den FPÖ-Wählern und Wählerinnen ja durchaus auch viele, die selbst irgendwie einen sogenannten migrantischen Hintergrund haben. Das ist ja auch nichts Neues. Und das andere ist, dass schon unterschieden wird zwischen den guten und den bösen Ausländern. Also die Ukrainer haben lange als die guten und braven und die armen gegolten, während Menschen, die aus Ländern kommen, wo man zumindest annimmt, sie könnten vielleicht Moslems sein, stimmt ja dann auch gar nicht immer, dass die sich viel, viel schwerer tun, also dass die Syrer ganz anders behandelt werden als die Ukrainer. Und die Menschen aus Ex-Jugoslawien, die sind halt schon lange hier, die kennt man ja auch. Es hat sowieso jeder zweite oder jeder dritte Österreicher Vorfahren aus dieser Region und vielleicht sogar einen so klingenden Namen. Dann sind das einfach die man eh schon gewohnt sind. Also es waren die früher als Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen genannten. Und die gehören schon irgendwie dazu. Jetzt im Moment geht es vor allem gegen Menschen, die aus Ländern kommen, deren Kultur ein bisschen ferner zu sein scheint, was für den Nahen Osten sowieso verrückt ist, weil es da immer schon viele auch europäische Einflüsse gegeben hat und sehr, sehr viel Ähnliches an der Kultur und trotzdem wird es so gesehen. Menschen haben auch, und da ist gerade eine neue Studie rausgekommen zur Religion, Menschen in Österreich hetzen vor allem auch gegen einerseits Menschen mit islamischem Hintergrund und andere mit jüdischem Hintergrund. Und da sieht man, wie eben vorgegaukelt wird, es ginge um eine andere Kultur.
Wie können Sie noch etwas zu den Migranten sagen, die FPÖ wählen? Was sind da die Motivationen und Vorannahmen, die die Leute bewegen?
Also aus Interviews und aus anderen Studien weiß ich, dass das Motiv ja wieder mal sehr verrückt ist, nämlich viele Menschen, die früher nach Österreich gekommen sind und sich inzwischen integriert haben, haben Angst vor einer sogenannten Überfremdung. Also wenn jetzt noch mehr kommen, dann ändert sich auch für sie etwas. Also es ist eigentlich schon wieder mal so etwas, was relativ absurd klingt zunächst einmal. Aber tatsächlich ist das ein Motiv, das wir auch in anderen Ländern gesehen haben. Also in Italien oder auch in Deutschland hat es ähnliche Studien gegeben, die das bewiesen haben, dass wenn ich mich integriert habe dann und neue kommen, dann bin ich ja auch nicht mehr der Fremde. Ja. Es sind immer die neuesten Fremden sind die Fremden. Und damit richtet sich mein Hass gemeinsam mit den anderen gegen diese, weil dann gehöre ich dazu.
You're listening to
Radio Helsinki.
Weil wenn du viel
Radio Helsinki
hörst, dann fängst du an, anders zu denken, verstehst du? Das bringt deinen Kopf schon ein bisschen durcheinander.
Radio Helsinki.
Bringing you the truth in the form of
99,6. Wir haben mit der Politikwissenschaftlerin Daniela Ingruber und den beiden ehemaligen langjährigen FPÖ-FunktionärInnen Claudia Schönbacher und Alexis Pascutini auch über die Rolle der Medien allgemein, den Umgang der Bevölkerung mit Medien und vor allem Social Media sowie die Instrumentalisierung seitens der FPÖ gesprochen.
Und wir haben ja in Österreich auch das Problem, und auch das ist leider nichts rein Österreichisches, dass sich Menschen immer mehr abwenden von den wirklich journalistisch, ethisch arbeitenden Medien. Auch die FPÖ hat ja ihr eigenes Medium und sie arbeitet ganz eng zusammen mit wirklich rechtsradikalen Medien wie Auf 1. Und das sind ja keine journalistischen Medien, die betreiben ja pure Desinformation und nichts anderes. Und wer das liest, hört irgendwann einmal auf, andere Medien zu benutzen. Das heißt, die Menschen kommen gar nicht mehr dazu, die Faktenberichterstattung oder eine Aufklärung zu erleben, sondern sind in ihrer Blase mehr oder weniger gefangen.
Also ein fehlendes Vertrauen in die Medien und gleichzeitig von rechts ein Missbrauch bestimmter Medienformate führt dazu, dass mehr FPÖ gewählt wird.
Ja, ich fürchte schon. Denn eines der Probleme, das wir auch haben, ist, dass die FPÖ oder prinzipiell Rechtsaußenparteien viel besser sind im Umgang mit diesen Social Media und mit diesen ganzen Algorithmen. Ich habe auch immer wieder mit anderen Parteien gesprochen oder auch parteinahen Organisationen in Österreich und habe gefragt, warum sie eigentlich keine Propaganda betreiben. Propaganda muss nicht unbedingt negativ sein. Propaganda kann ja auch im besten Sinne für Menschenrechte und für eine offene Politik und so betrieben werden. Und die meisten sagten, sie haben furchtbare Angst davor, selbst in die Falle zu gehen und dann nur noch Propaganda zu betreiben. Und das heißt, dass da einfach ein Feld auch, ein Spielfeld sozusagen, den rechten Parteien überlassen wird. Und je weniger die anderen Parteien oder andere Bewegungen in diesem Feld tätig sind, desto mehr Platz bietet sich natürlich auch für die rechten Parteien und Bewegungen. Und dann kommt natürlich hinzu, dass wir zudem ein ganz großes Propagandaprogramm aus Russland, aus der Türkei, aus dem Iran und in letzter Zeit auch aus Nordkorea haben.
Auch Pascutini ist der Meinung, dass die FPÖ die Ängste und Unzufriedenheit der Menschen eher befeuert, anstatt Lösungen bereitzustellen. Und dass das für rechtsextreme Parteien medial sehr gut funktioniert.
Was ist das Erfolgsrezept der FPÖ, dass sie dann...
Mit dem Populismus. Zu sagen, da gibt es ein Problem, die Probleme erkennt man, die erkennen wir auch, die erkennt auch die FPÖ. Ja? Aber dann wählt man einen anderen Weg, macht das groß, hat natürlich die Möglichkeiten, das groß zu machen. Ja? Man hat, ist halt die Social Media, da ist man halt weit voraus, ja? Da ist man wirklich gut. Ja. Das ist natürlich für bundes- und landespolitisch ein Erfolgsmodell. Das ist zum einen natürlich die Kommunikationsstrategie, zum anderen natürlich, muss man auch ganz klar ansprechen muss, hat man gewisse Medien, die sind Inseraten geschwängert, ja? Die sind halt wirklich massiv schon sozusagen in Erwartung der zukünftigen Regierungsbeteiligung, die auch eingetreten sind, von den Freiheitlichen gekauft. Und dann hat man natürlich auch die Sprachrohre wie einen Gerald Kross und dergleichen, der natürlich für die entsprechende Gegenleistung der FPÖ sich Woche für Woche hinsetzt und seinen Schmarrn auf OE24 wiedergibt. Das wird dann oft belächelt. Ich habe ja schon oft andere Parteien davor gewarnt, diese Medienstrategie der ÖVP ernst zu nehmen. OE24, man kann darüber lachen oder man kann nicht darüber lachen. Aber das wird von jeder Gesellschaftsschicht geschaut. Ja? Das ist sozusagen, das ist jetzt nicht ein Fernsehen, das lässt jeder mitlaufen. Also ich werde gar nicht glauben, dass mich oft von Anwaltskollegen angesprochen, ich werde bei der Bäckerei darauf angesprochen, ja. Das sieht jeder. Und wenn dort Woche für Woche Unwahrheiten verbreitet werden, kommen die an.
Wir wollen wissen, wie laut Pascutini der Umgang der FPÖ-Wählerinnenschaft mit Social Media ist und ob der Umgang mit Social Media ein Mitgrund ist, dass der Grazer FPÖ-Korruptionsskandal die Wahlentscheidung nicht beeinflusst.
Ich glaube gar nicht, dass das nur die FPÖ-Wählerschaft ist, sondern die Kernwählerschaft. Ich glaube, da sind sehr, sehr viele, die wirklich mittlerweile fast ausschließlich ihre Nachrichten über Social Media, über kurze Darstellungen, über Sekundenvideos, 10 Sekunden, sich Informationen holen, die natürlich nie so aussagekräftig sein können wie ein 10-Seiten-Bericht im Profil. Ja, und wo natürlich auch eine Recherchequalität dahinter steckt. Ja. Wenn auf 10 Seiten etwas dargestellt wird, wo es auch die Gefahr gibt, dass man gegen geklagt wird, wenn es was Falsches ist. Aber auf YouTube und auf TikTok und dergleichen, da werden halt kurze Botschaften vermittelt, die dann bei den Leuten reingehen und da kann man sich schwer dagegen erwehren. Ne? Auf kommunaler Ebene tun wir uns einfach, weil halt einfach im Raum Graz TikTok wahrscheinlich keine Rolle spielt. Ja? Also Social Media kaum eine Rolle spielt und wenn wir jetzt einen Flyer ins Postkastel reinwerfen, dann ist das schon etwas sehr Gewichtiges. Wenn es gelesen wird, wird es verstanden und wird es gewürdigt. Bei Social Media und gerade Landtagsebene und Nationalratsebene, da sind diese Social Media Offensiven, die FPÖ sehr erfolgreich fährt, natürlich das größte Problem und die anderen Parteien sind dafür fürchterlich schwach. Also das ist
nach der Trump-Wahl hat eine deutsche Zeitung getitelt Ein Sieg der Lüge über die Verlogenheit. Und ich möchte Sie gerne fragen, wie Sie das wahrnehmen, ob das auch ein Grund sein kann, warum die FPÖ so stark ist. Was heißt das? Also Sie meinten quasi, die Rechtsextremen in den USA, die belügen die Menschen. Aber die anderen Parteien sind verlogen, in dem Sinne, als dass die Demokraten halt dann ganz toll von sozialer Gerechtigkeit reden oder so und das dann, wenn sie dann an der Macht sind, schon wieder vergessen haben und das nicht tun. Und Ähnliches kann man in Deutschland sehen, wo Olaf Scholz immer zu Wahlkampfzeiten halt plötzlich das Sozialthema stark macht und so. Und auch auf der Straße haben wir mit Leuten, von denen wir wissen, dass sie FPÖ wählen, sowas zu hören bekommen, dass sie gesagt haben, wir glauben eh nicht, dass die FPÖler nicht korrupt sind, aber wir denken, alle anderen sind es auch. Und die reden zumindest irgendwie eine direkte Sprache. Und da interessiert mich unglaublich ihre Wahrnehmung der Menschen und dieses Sachverhalts. Also ist das einfach ein Sieg tatsächlich der Lüge über die Verlogenheit?
Ja, also was den Skandal betrifft, mit Sicherheit, weil sozusagen diese offiziellen Dinge, wo man sagen kann, okay, wenn die Staatsanwaltschaft etwas sagt oder wenn die Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleitet, macht sie das normalerweise nicht zum Spaß. Und wenn man dann gleich dagegen sagt, nein, so ist es nicht und man dementiert und man stellt falsche Behauptungen in den Raum, wie wir vorhin gesprochen haben, das sind alles nur anonyme Anzeigen, da ist nichts dahinter. Natürlich sind das dann Lügen, die natürlich bis zu einem gewissen Grad sich auch verfangen, ja? Auch bei anderen Themen. Ja? Also sie glauben gar nicht, welche Lügen über meine Person verbreitet werden. Ja? Also ich wüsste, weiß gar nicht, wer mich alles bezahlt und für wen ich alles arbeite und ob das jetzt das LVD ist oder doch die ÖVP und die SPÖ oder doch ganz andere, noch bösere Mächte. Man setzt halt etwas rein und sagt, schau, selbst wenn jemand von uns was genommen hat, ist das natürlich schlimm, aber das wird ja nur thematisiert, weil da böse Mächte den Pascutini aus unseren Reihen entfernt haben und der arbeitet jetzt aufgrund von jemand anderem. Ja? Ich weiß halt nur nicht, wo
ist das ein gängiges Narrativ?
Das ist das gängige Narrativ. Also das Narrativ ist das gängige Narrativ, dass ich für andere Parteien das mache, was ich mache. Ja? Weil man halt irgendeinen Erklärungs, versucht, den eigenen, also ich weiß es von den Funktionären, also ich weiß es, was in der FPÖ Steiermark propagiert wird. Ja. Also da bin ich jemand, der im Auftrag von jemand anderem das macht. Ja. Weil warum hätte ich es sonst machen sollen? Ja. Und natürlich, also ich sage, warum, ich meine, ganz offen, also ich habe es auch im Freundeskreis schon oft besprochen, warum tue ich mir das an? Ja. Es sind persönliche Anfeindungen, es sind natürlich auch Einschüchterungsversuche, die es gegeben hat, es sind viele Dinge passiert, wo man sich sicher fragen muss, warum mache ich das? Ja. Wir sind halt reingeschlittert, ja, und haben gesagt, okay, gut, ich möchte niemals bei dieser ganzen Causa, die Eder und andere verbockt haben, Beitragstäter oder jemand sein, der das zudeckt. Aber da versucht man eben Erklärungen zu liefern. Und der FPÖ-Skandal ist nicht mehr so schlimm, wenn dafür im Hintergrund die SPÖ, die ÖVP oder die Grünen verantwortlich sind, die da einen von uns eben sozusagen schmieren. Das ist die Erzählung.
Schönbacher sieht neben der Passivität der anderen Parteien auch die Kurzlebigkeit der Medien als Mitgrund, wieso der FPÖ-Spesenskandal nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen hat.
Diese Skandale zeigen ja, die Journalisten und Journalistinnen haben Arbeit gemacht, und es zieht an den Leuten vorbei, und zwar nicht nur an der Wählergruppe FPÖ, sondern dass viele Leute dann sagen, juckt mich nicht.
Ich glaube, es ist ein momentaner Aufreger, aber es ist mir auch im politischen Mitbewerb aufgefallen. Es hat so gut wie niemand nachgefragt, du, wie war das eigentlich tatsächlich? Wie ist es dir da gegangen? Oder was war der Grund oder so? Ja, man hat dann, der eine oder andere hat dann gesagt, wo du da reingeraten bist, ja. Oder furchtbar oder sowas, aber es hat niemand genauer etwas wissen wollen. Es hat sich auch kaum jemand geäußert. Also man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass man da jetzt viel Unterstützung hat, sondern wir haben eher das Gefühl, dass wir so in unserer kleinen Gruppe so ein bisschen die Außenseiter sind, die anderen auf die Zehen steigen. Es wird eher negativ bewertet. Also Kollegen im Gemeinderat sagen eben dann, ja, du bist die selbsternannte Aufdeckerin. Ich will das nicht haben, dass das jemand zu mir sagt, weil ich bin keine selbsternannte Aufdeckerin, weil ich gebe die Informationen an die Staatsanwaltschaft oder an die Kripo weiter oder wenn ich eben als Zeugin dort aussage, dann sage ich das, was ich weiß. Und wenn mir noch was auffällt oder einfällt, dann sage ich es nachher nochmal. Aber außer denen interessiert sich keiner. Und die Zeitungen, die halt dann drüber schreiben, das ist aber momentan ein Aufreger. Und diese Dinge sind auch zweimal Aufreger und danach ist es so, naja, ist halt schon wieder was passiert, kannst halt nichts machen.
Wegen momentaner Aufreger, also für das, wie schwerwiegend eigentlich dieser Spesenskandal ist und was der auch alles für andere Sachen dann jetzt noch mit eingeschlossen hat, wo teilweise die Verurteilungen schon da sind, war es ja nicht einmal ein momentaner Aufreger, weil wenn man vergleicht mit Ibiza, das war österreichweiter Aufreger und eigentlich würde man sich das bei dem Spesenskandal in Graz, der extrem weite Kreise zieht, auch erwarten. Und das ist halt das, was uns auch interessiert. Was glauben Sie da, warum hat das nicht diese Tragweite gehabt?
Ich kann das echt nicht sagen. Also mir ist parteiintern aufgefallen, dass die Leute immer wieder gesagt haben, ich weiß ja nicht genau, was da wirklich passiert ist. Ich kann es ja nicht sagen. Ich habe die Zahlen nicht gesehen, die Bücher nicht gesehen. Das schwebt in der Luft. Ich habe keine Beweise dafür. Ein Problem ist sicher meiner Meinung nach gewesen, dass die Staatsanwaltschaft extrem langsam ermittelt hat, sich viel Zeit gelassen hat. Und für mich war es, hätte ich nicht dieses starke Team gehabt, wäre ich zwischendurch schon immer wieder frustriert gewesen. Weil man das Gefühl hat, nur wenn dort Druck ausgeübt wird mit den Medien, ja, dass da die richtigen Fragen gestellt werden oder auch unsere Beschwerde, dass es was bewirkt, dass sonst nicht ermittelt wird. Also da hinterfragt man dann schon, ist das System so richtig aufgebaut, so wie es ist und haben die Personen, die da dran arbeiten, ihr Arbeit tatsächlich richtig macht, ohne dass das jetzt eine Konsequenz hat. Und ich glaube, solange nicht die Zahlen schwarz auf weiß auf den Tisch gelegt werden, solange es keine Gerichtsverhandlungen gibt und auch keine Verurteilungen, wird es bei einem kleinen Aufreger bleiben. Weil mir war halt immer wichtig, dass die sich dafür verantwortlich zeigen müssen, dass die sich da hinstellen müssen, dass es eine ordentliche Gerichtsverhandlung gibt, dass die dann auch eine Verurteilung kriegen sollen. Und dass die Menschen, die jetzt auch Beschuldigte sind, dass die dann aber auch entlastet werden. Weil was bedeutet das für mich, wenn ich jetzt beschuldigt bin? Erstens weiß das ja jeder, zweitens einmal macht das was mit mir selbst und drittens einmal kann ich vielleicht gar nichts dafür, aber da wird einfach nicht weitergearbeitet. Also wird derjenige halt immer als Beschuldigter geführt, was ja ein Wahnsinn ist schlechthin. Und ich glaube, ohne dass es da nicht einen Prozess gibt, dass das ordentlich aufgearbeitet wird von Stellen, denen man vertraut, das System sozusagen. Und ohne, dass es dann nicht auch wirklich zu einem Entschluss kommt, vertrauen die Leute nicht mehr. Weil manche sagen dann, naja, schauen, was, wie lange sie das gezogen hat beim Karl-Heinz Grasser.
Radio ist schon wichtig.
Von unten das Nachrichtenmagazin bei...
Wie heißt der? Radio Helsinki?
Auf 92,6.
Aus unserer Sicht hat die österreichische Demokratie ein Problem. Und die FPÖ trägt dazu bei. Die Häufung von Korruptionsskandalen rund um die Partei und der Umgang einzelner Medien mit Falschinformationen sind aus unserer Sicht besorgniserregende Entwicklungen. Im Fall Graz ist bislang, trotz eines seit über 4 Jahren laufenden Ermittlungsverfahrens um rund 1,8 Millionen Euro, keine Anklage erhoben worden. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der ehemalige Vizebürgermeister Mario Eustachio, der nach dem Bekanntwerden des Spesenskandals zurücktreten musste, nahm rund 3 Jahre später wieder ein Mandat als Wilder Gemeinderat in Graz an, zu einem Zeitpunkt, an dem sein früherer Parteikollege Roland Lohr wegen des Besitzes von Kindesmissbrauchsmaterial rechtskräftig verurteilt worden war und deshalb zurücktreten musste.
Es war natürlich die Strategie, zum einen zu sagen, 3 Jahre ermittelt, nichts ist rausgekommen, ich setze mich wieder rein. Ja, seht her, ich bin unschuldig. Ja. Und natürlich, die Staatsanwaltschaft hat 3 Jahre nichts auf die Reihe gebracht, obwohl es ein sehr dichtes Tatsachensubstrat gab. Ja. Also zum einen ist es Strategie, zum anderen muss man halt auch dazu sagen, dass natürlich der Herr Eustachio schon als FPÖ-Politiker in der FPÖ nicht sonderlich beliebt war und bei den Menschen in Graz nicht sonderlich beliebt war. Deswegen war auch der Wahlerfolg immer eine derartige Katastrophe in Graz. Also viele Menschen widert das auch an, ja, das muss ich ganz offen sagen.
Es scheint schon sehr so, als gäbe es innerhalb der FPÖ so eine politische Kultur, sich bei jedem Korruptionsskandal, Spesenskandal, einfach sich auch gegenseitig zu schützen. Das Einzige, was sie manchmal machen, sind halt so Einzelpersonen austauschen, wie es beim Strache zum Beispiel der Fall war. Aber prinzipiell hat es fast so was Korpsgeistmäßiges bei der Polizei, wie dass man halt nicht drüber redet oder es wird dementiert. Wie nehmen Sie das wahr, diese politische Kultur, einfach sich gegenseitig bei Skandalen eher zu schützen innerhalb der FPÖ, als ehrlich zu versuchen, das aufzuarbeiten?
Ich sage gar nicht, dass das eine politische Strategie ist. Ich sage, das ist eine rechtliche Notwendigkeit, weil natürlich es nicht glaubhaft ist, dass jemand in einer Partei, gerade in einer Partei, ist kein Einzelner oder jemand, eine Partei, wo es so viele verschiedene Personen gibt, da ist es einfach nicht glaubwürdig, nicht vorstellbar, dass eine Person alleine so massive Malversationen sozusagen verursacht, wie es jetzt in der Strache-Causa war oder auch in der Steiermark und in Graz war. Ja. Also ich glaube, die müssen zusammenhalten, damit sie nicht alle ein Problem bekommen. Weil jetzt gibt es natürlich im Strafrecht das aktive Handeln, aber wenn Sie eine Verantwortung für etwas tragen, sei es nur eine Partei, und Sie sehen, wie Tag ein, Tag aus Mitarbeiter XY das Geld mitnimmt, ja, rechtswidrig, und Sie machen nichts, sind Sie natürlich auch durch das Unterlassen einer erheblichen Gefahr ausgesetzt, eben dann dafür bestraft zu werden, dass sie eben nichts gemacht haben. Und ich glaube, das passiert einfach ganz natürlich, weil man intern halt einfach beim einen oder anderen wegschaut, ja, beim einen oder anderen was passiert, ja, sich dann selbst natürlich auch etwas rausnimmt aus dieser ganzen Situation und dann natürlich verpflichtet ist, fliegt der eine auf und muss ich den anderen zumindest halbwegs schützen. Ja. Und schauen Sie, was gerade dieser FPÖ-Finanzskandal klar zeigt, ist, wie man dann als angebliches Opfer, und das ist ja der FPÖ-Gemeinderatsclub, wie auch die FPÖ Steiermark, sind ja Opfer dieser ganzen Malversationen von den Vorgängern. Ja, weil, also nur der Korpus der Partei ist an sich Opfer. Ja. Wie arbeiten dann diese Opfer mit der Justiz zusammen? Ja? Also ich habe gemerkt, dass der FPÖ-Gemeinderatsclub unter meiner Führung mit der FPÖ, mit der Staatsanwaltschaft kooperiert hat, mit den Behörden kooperiert hat, viel vorgelegt hat. Die FPÖ Steiermark hat sehr, sehr wenig vorgelegt, hat sehr, sehr wenig Eingang gemacht, war nicht sonderlich daran interessiert. Also ich führe jetzt schon zahlreiche Zivilklagen gegen den Herrn Eustachio und gegen den Herrn Eder und gegen den Herrn Sippel, die früheren Verantwortungsträger, für das, was da passiert ist. Ich glaube nicht, dass das die FPÖ Steiermark führt. Und da merke ich einfach, man schützt sich oder man tut recht wenig, um eben sozusagen nicht jemanden zu verärgern, der natürlich auch etwas wissen konnte. Man darf bei dieser ganzen Situation nie vergessen, der Herr Eustachio war nicht nur in Graz FPÖ-Stadtparteiobmann, er war Landesfinanzreferent der FPÖ Steiermark und er war Bundesrechnungsprüfer in der Zeit, wo Heinz-Christian Strache verantwortlich war für die FPÖ. Ja? Also das ist ja alles ganz gut erklärbar, warum Dinge passieren oder warum Dinge eben nicht passieren, leider.
Es scheint mir gerade so, als würden Sie sagen,
eine langsame Korruptionsbearbeitung. Juristisch kann auch Teil sein, dass so dieser Zerfall der Demokratie gerade stattfindet.
Ja, also wie gesagt, wenn die Justiz stirbt, sicher vor der Demokratie. Also das sage ich ganz sicher. Also wenn die Justiz einmal erledigt ist, wird es auch nicht mehr lange dauern, bis dann auch, was die Wahlen betrifft, gravierende Änderungen eintreten werden.
Und so eine Rauszögerungstaktik ist ja auch nichts Neues, sage ich jetzt einmal, von der FPÖ, aber auch von der ÖVP, dass sie halt Verfahren immer weiter rauszögern, bis die Leute immer mehr vergessen und so.
Auch Ex-FPÖ-Mandatarin Schönbacher sieht in der FPÖ eine Kultur, sich gegenseitig bei Korruption zu schützen, anstatt ehrlich Fehler aufarbeiten zu wollen.
Ich würde sagen, ja. Also sich gegenseitig zu schützen, ist im gewissen Sinne, ist es ja in Ordnung, dass man sich schützt, ja. Aber dass man da einfach sich so schützt, dass man dann unehrlich wird, das geht für mich einfach nicht. Das ist das eine. Und mir ist eben aufgefallen, natürlich war ich nicht geplant als Stadtparteiobfrau. Auch mein Plan war es nicht. Aber ich war halt nun einmal eine, die die Mehrheit gehabt hat. Eine von wahrscheinlich wenigen oder überhaupt die einzige. Und es war nicht vorgesehen, weil ich halt wahrscheinlich zu wenig informiert oder zu wenig handelbar war, was ja noch herausgestellt hat, dass das stimmt. Deswegen hat man ja nachher auch versucht, mir quasi noch jemanden aufs Auge zu drücken. Und es war eben der Axel Kasecker, der jetzige Stadtparteiobmann, weil ich brauche auf jeden Fall einen Geschäftsführer. Wofür ich einen Geschäftsführer brauche, und da sind wir bei Mario Kunasek auch gesessen, das hat man mir versucht, so beschwichtigend zu erklären, weil man wollte mir jetzt nicht sagen, dass ich eine Frau bin und noch dazu Friseurin, aber zwischen den Zeilen hat es halt so geklungen, aber das beleidigt mich jetzt nicht, im Gegenteil, das beflügelt mich eher, weil da sieht man mal, wie weit man mit einem Lehrberuf kommen kann, wenn man Hausverstand hat und für Menschen was übrig hat. Da bin ich stolz darauf und da habe ich mir natürlich versucht, massiv zu wehren. Aber das ist mir eben aufs Auge gedrückt worden und der Wille ist so, also machen wir es so, weil da muss es dann anscheinend eine zweite Vertrauensperson geben, die zumindest da noch die Hand drinnen hat. Und deswegen war es ja auch, wenn ich die Finanzen schon nicht abgebe, brauche ich wenigstens einen zweiten, der, ich weiß nicht, was tun kann, weil außer für die Finanzen hat er sich sonst nicht so für viel interessiert.
Laut Schönbacher hat die Justiz speziell in den ersten Jahren im Fall des FPÖ-Korruptionsskandals versagt.
Zu dem Thema mit den StaatsanwältInnen mittlerweile, kann man ja in Mehrzahl reden. Wie haben Sie das mitbekommen? Es ist ja zuerst einmal von der Staatsanwaltschaft Graz weggenommen worden, der Fall, und nach Klagenfurt gegeben, weil der Mario Estachio in Kommunikation war mit einem der Staatsanwälte. So ist es in der kleinen Zeitung gestanden. Und da hat sich ja jetzt die Verantwortung noch einmal geändert. Wie haben Sie das wahrgenommen? Und glauben Sie, dass das ein Mitgrund war, warum jetzt erst mit die Ermittlungen erst anzufangen scheinen?
Also meiner Meinung nach hätte er ja sofort ermittelt werden müssen, weil je mehr Zeit ich vergehen lasse, umso mehr vergessen die Menschen und umso mehr kann ich die Dinge verstecken, wenn ich das möchte. Das wollte ich immer verhindern, deswegen habe ich eben versucht, da schnell gemeinsam mit Alexis Pascodini zusammenzuarbeiten. Ich meine, dass es von Graz weggekommen ist, finde ich gut, weil einfach die betroffenen Beschuldigten sehr gute Kontakte innerhalb der Staatsanwaltschaft, aber auch an sonstigen Stellen haben. Das ist schon gut. In Kärnten hat man halt das Gefühl, zuerst die Hoffnung gehabt, da geht was weiter, und das war dann überhaupt nicht der Fall. Und da denke ich mal, bei einem Volumen von 1,8 Millionen Euro müsste die Staatsanwaltschaft schon mehr interessiert sein, dass sie das auch schneller aufarbeiten. Ich verstehe natürlich, dass es zu wenig Personal gibt. Ich verstehe auch, dass der Fall immer umfangreicher geworden ist, weil 1,8 Millionen würden auffallen, so wie es, ich weiß es ja, ich kenne jetzt die Zahlen auch nicht so genau, wie sie zusammengesetzt sind. Aber der jetzige Rechnungsprüfer und damals auch Rechnungsprüfer und auch Steuerberater, der hat das ja errechnet, dass es so viel Geld ist. Das würde ja auffallen, wenn das weg ist. Das heißt, es muss ja Konstrukte gegeben haben, dass das eben nicht aufgefallen ist, ja, weil es ist ja anscheinend wirklich außer ein paar Leuten niemandem aufgefallen. Und jetzt ist es umfangreicher geworden, da versteht man schon, dass das Ganze länger dauert, aber dass es dann immer wieder einschläft dazwischen. Also ich habe mir dazwischen wirklich schon gedacht, es muss Gründe geben, die ich nicht kenne, warum das einschläft, weil eigentlich müsste es ja genug Material schon geben, dass man zumindest einmal eine Anklage machen kann, nicht eine große fürs Ganze, aber dann nimmt man sich halt einmal Teile, wo man fertig ermittelt hat, heraus und macht etwas draus. Aber da ist auch nichts passiert. Also das war extrem lähmend für uns auch, weil wir ja auch immer als die quasi selbsternannten Mittler nach wie vor noch dagestanden sind. Und wir wollen eigentlich eine gute Politik für die Menschen machen. Hauptsächlich ist es ja auch Sachpolitik, die man da draußen macht beim Bürger. Und damit will man sich ja auch nicht ewig beschäftigen müssen, aber wir tun es natürlich, weil wir glauben, dass ohne unsere Hartnäckigkeit da nichts weitergeht.
In unserer Demokratie liegt einiges im Argen, das sich bei der Wahl in Graz bei weitem nicht lösen lässt. Wir haben Daniela Ingruber gefragt, wie man einer Faschisierung entgegenarbeiten kann.
Ich glaube nicht daran, dass es eine einzige Gruppe schaffen kann, sondern wir sind jetzt tatsächlich in einer Situation, wo wir von den verschiedensten Berufsgruppen und den verschiedensten sozialen Gruppen zusammenarbeiten müssen, wenn wir noch möchten, dass diese Demokratie weiter besteht. Jede Forschung zeigt, dass eine Demokratie viel erträgt. Das ist ja so ein bisschen so wie ein Plastikbrot. Ich vergleiche es immer mit einem Hamburger, den kann man immer wieder zusammenquetschen und das Brot springt in die ursprüngliche Form zurück. Wenn man das aber hunderte Male macht, dann wird das Brot zerbröseln und so ähnlich funktioniert das in der Demokratie. Irgendwann zerbröselt sie, wenn wir nicht auf sie Acht geben. Also sie ist dann irgendwann einmal verwundbar. Und die verschiedensten Studien zeigen, dass eine Demokratie erst dann wirklich zerbricht, wenn die Menschen sich zurückziehen, sich nicht mehr um diese Demokratie kümmern und nicht eine sogenannte wehrhafte Zivilgesellschaft bilden. Ungarn ist für mich ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür oder eigentlich ein sehr trauriges Beispiel, weil dort die Bevölkerung sich eine sehr lange Zeit zurückgelehnt hat und dem Herrn Orban geglaubt hat und dann gemeint hat, es geht eh alles in den richtigen Weg. Inzwischen merkt man schon auch an Umfragen, dass Menschen aufwachen, aber jetzt gibt es keine funktionierende Medienlandschaft mehr, die demokratisch agieren würde. Viele Posten sind so besetzt, dass es auch schwierig ist, dass man noch andere Menschen in diese Positionen heben kann. Auch viele Institutionen, also von Gerichtshöfen und so weiter, bis hin zu den Universitäten, sind besetzt mit Menschen, die ganz an Orban glauben oder ihm dienen, weil sie sich einen Vorteil erhoffen. Und deshalb ist eine Gegenrede inzwischen sehr, sehr schwierig. Und ich denke, in Österreich funktioniert das alles noch. Wir haben noch eine Pressefreiheit, auch wenn wir laut Reporter ohne Grenzen da jedes Mal weiter hinuntersinken. Dennoch, es funktioniert noch, es funktionieren die Gerichtshöfe, es funktioniert noch sehr, sehr viel an den staatlichen Institutionen. Es ist aber jetzt die Aufgabe der Zivilgesellschaft, darauf zu achten, dass das auch so bleibt. Und da werden wir alle zusammenarbeiten müssen. It's freedom for everybody or freedom for nobody.
Radio Helsinki. Freies Radio auf 92,6.
Das war unsere Sendung zum Grazer FPÖ-Spesenskandal mit Einschätzungen von der Politikwissenschaftlerin Daniela Ingruber sowie den ehemaligen FPÖ-FunktionärInnen Claudia Schönbacher und Alexis Pascutini zu der Frage, warum Korruptionsskandale gerade der FPÖ an der Wahlurne so wenig schaden. Ein kurzes Update: Alexis Pascutini kandidiert bei der kommenden Gemeinderatswahl mittlerweile für die NEOS und kehrt damit dem korruptionsfreien Gemeinderat Slup den Rücken. Sein Antritt bei den NEOS sorgt auch NEOS intern für Konflikte. Denn obwohl Pascutini hauptsächlich durch seine Arbeit im Korruptionsskandal in den Medien war, lässt sich seine rechte Gesinnung nicht verleugnen. Einer seiner größten politischen Erfolge ist auch die Verhinderung einer Moschee in Puntigam. Seine frühere Parteikollegin Claudia Schönbacher zeigt sich darüber enttäuscht. Sie bleibt nun auf einer Liste gemeinsam mit Michael Winter und seiner Mutter die ehemalige Nationalratsabgeordnete Susanne Winter. Beide sind bereits rechtskräftig wegen Verhetzung verurteilt. Michael Winter wegen einer Aussendung an den Grazer Bürgermeister, in der er ihm vorschlägt, Zitat, wegen der türkischen Vergewaltiger Schafe im Stadtpark grasen zu lassen. Zitat Ende. Seine Mutter Susanne Winter wurde wegen einer Wahlkampfrede verurteilt, in der sie unter anderem den Propheten Mohammed als Kinderschänder bezeichnete. Für alle im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren genannten, nicht rechtskräftig verurteilten Personen gilt die Unschuldsvermutung. Am kommenden 28. Juni sind wieder Gemeinderatswahlen in Graz und es entscheidet sich, wie unsere Stadt die nächsten 5 Jahre gestaltet wird. Alle, die zum 17. April in Graz gemeldet waren, über 16 Jahre alt sind und eine EU-Staatsbürgerschaft besitzen, sind wahlberechtigt. Alle Nichtwahlberechtigten können am selben Tag den MigrantInnenbeirat wählen. Redaktion, Schnitt und Moderation von mir, Tamara Usner, und Recherche und Beitragsgestaltung Aljären Renkliers und Tamara Usner. Produziert von Radio Helsinki im Juni 2026. Damit kommen wir zum Ende dieser Ausgabe von unten im Gespräch. Von unten hört ihr diese Woche wie gewohnt am Mittwoch mit dem Nachrichtenmagazin. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Bleibt solidarisch und wir hören uns.
Das war Von unten im Gespräch, eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.